Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform. Mein Name ist Rudi Arnold und wir haben heute als Gast die Fee Katrin Kanzler. Hallo Fee.
Hallo.
Fee, wenn du dich einfach mal so ein bisschen unseren Hörerinnen und Hörern vorstellst.
Okay, ich bin Autorin. Ich lebe in Langenau in der Nähe von Ulm, bin in Ulm geboren und habe bisher einen Roman veröffentlicht und arbeite gerade an meinem zweiten.
Fee, in dem Text, der mir da vorliegt, da steht, dass du 2001 zum Treffen junger Autoren nach Berlin eingeladen wurdest. Wie kam es eigentlich dazu und wie hat man sich so ein Treffen vorzustellen?
Also ich habe in der Schulzeit immer schon unheimlich gerne geschrieben und das war so ein Hobby, mit dem man meistens ein bisschen alleine war. Ich hatte das Glück, es gab so einen Literaturkurs an meiner Schule, dann ging es noch ein bisschen. Und zu diesem Treffen bin ich so gekommen, dass ich irgendwann in der Schule mal ein Plakat habe hängen sehen und da stand, ja, junge Leute, die schreiben, können da Texte hinschicken. Und dann dachte ich, okay, das probiere ich einfach mal aus. Und es hat dann auch geklappt.
Was war das für ein Text? Kannst du dich noch erinnern?
Also ich habe zweimal was hingeschickt. Beim ersten Mal waren es ein paar Gedichte. Da habe ich dann irgend so eine Belobigung gekriegt oder so, aber bin nicht eingeladen worden. Und beim zweiten Mal, jetzt weiß ich, das war eine Geschichte, die so ein bisschen surreal war. Da wurde ein Sarg durch die Nacht getragen und der Tod ist dann wieder aufgewacht und sowas.
Und da bist du also eingeladen worden. Wie viele Tage hat das gedauert?
Knappe Woche. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, ist schon eine Weile her. Vielleicht so 4-5 Tage.
Und da waren also noch andere Autorinnen, Autoren, auch junge natürlich, sonst wird es ja nicht so heißen. Was habt ihr da gemacht die ganze Woche?
Also da sind einerseits die ganzen Frischautoren, sage ich mal, die jungen oder die, die es noch werden möchten. Und andererseits sind ein paar richtige, fertige Autoren da, die einerseits dann die Texte mit uns kritisiert haben und uns auch Tipps gegeben haben, okay, was macht man denn jetzt? Wo kann man seine Texte unterbringen? Was ist ein guter Text? Wie wirkt was? Einfach so ein bisschen Workshop-mäßig.
Das heißt, ihr habt da auch selber Texte entwickelt, also nicht nur die mitgebrachten, die eingereichten, sondern da gab es irgendwelche thematischen Vorgaben.
Genau, wir haben auch währenddessen gearbeitet, an Texten gefeilt, uns gegenseitig vorgelesen und kritisiert natürlich auch. Und parallel, glaube ich, sogar noch eine Festivalszeitung entwickelt, weil das immer so ein bisschen wie ein Fest abläuft, wo dann am Schluss eine große Lesung stattfindet. Also war relativ produktiv.
Wie viele Leute waren denn da?
Das werden, also die Jungen, die ausgewählt worden sind, das werden 10 oder 12 gewesen sein.
Aber es war doch sicher eine tolle Erfahrung so insgesamt, ja. Dieses Zusammenarbeiten.
Ja, auf jeden Fall, weil man zunächst mal einfach Leute getroffen hat, die ungefähr auf demselben Level wie man selbst, ungefähr gleich alt, dieselbe Leidenschaft haben. Das war schon toll. Und überall aus Deutschland. Also es war noch ein anderer aus Baden-Württemberg, die anderen waren alle irgendwo aus Berlin oder Hessen oder so.
Also auch eine ganz interessante Sache, sich da so zu begegnen. Ein neugieriger Mensch wie ich bin, Abendprogramm, was habt ihr denn abends so getrieben? Sicher nicht immer geschrieben, oder?
Also ja, wir haben uns viel unterhalten, wahnsinnig viel unterhalten. Ein bisschen besoffen waren wir manchmal vielleicht schon auch. ja, man ist auch ausgegangen natürlich. Ich erinnere mich, das war auch während dieser Tage, wo ich ganz entsetzt war, dass sogar wenn man in Berlin ist, dass irgendwann die Straßenbahnen aufhören zu fahren und dann musste ich zurück zum Hotel laufen. Und war dann 2 Stunden zu Fuß unterwegs. Und ich dachte mir, nein, das kann doch nicht sein. Du bist mitten in Berlin und nichts fährt mehr.
Ja. Ja, ist auch schon, habe ich auch schon gehört, dass das kritisiert wurde, also im Gegensatz zu Paris oder London, dass die in Berlin die Bordsteine schon früher hochklappen.
Tatsächlich mein erstes Mal dort und dachte mir, nee, jetzt.
Wie hat denn eigentlich dieses Treffen junger Autoren deinen weiteren, jetzt mal literarischen Werdegang beeinflusst?
Es hatte zwei Effekte. Also einerseits natürlich war es ein totaler Ansporn, auch einfach zu wissen, hey, ich war gut genug, um da ausgewählt zu werden und die fanden das prima, was ich mache. Und andererseits hat es aber auch so eine gewisse Furcht oder Ehrfurcht oder so erweckt, weil ich so gemerkt habe, dieser Literaturbetrieb und die kennen sich alle und man hat sich auch so ein bisschen teils dann, also ich habe mich zumindest teils so ein bisschen als Außenseiter gefühlt und dachte mir so, okay, long way to go.
Heute bei uns zu Gast in der Plattformfee Katrin Kanzler und vor der Musik haben wir uns so ein bisschen über das Treffen junger Autoren in Berlin unterhalten, zu dem die Fee 2001 eingeladen wurde. Katrin ist ja auch nicht falsch. So, und was mich jetzt interessiert, Fee, woran arbeitest du denn jetzt gerade?
Ist das auch ein Roman? Das erste Buch, das war total lyrisch, ganz wenig Handlung, also es geht viel um die Sprache. Beim zweiten ist es jetzt, glaube ich, ein bisschen humorvoller. Und die Hauptfigur ist auch keine Frau mehr, sondern ein Mann. Und ja, ich bin selber ganz gespannt, wo das hingeht.
Das heißt, es ist jetzt so richtig in den Kinderschuhen, so richtig am Anfang das Ganze?
Nee, ich bin schon ziemlich weit. Also das ist immer schwierig. Ich mache da ungern irgendwelche Prognosen, wann ich fertig bin. Ich habe auch Gott sei Dank keinen Abgabetermin. Aber ich hoffe doch, dass es vielleicht dieses oder Anfang nächstes Jahr dann fertig geschrieben ist. Das Manuskript zumindest. Und dann muss man es natürlich noch viel überarbeiten. Aber so das Grundgerüst, da habe ich schon ziemlich viel davon, ja.
Wie entsteht denn dann eigentlich so eine Idee bei dir?
Das ist unterschiedlich. Also die jetzt zu dem zweiten Roman, das weiß ich lustigerweise noch, da saß ich in einem Hotel in Hamburg, als ich die Idee dazu hatte. Das war völlig spontan, also kein großer Vorlauf, einfach irgendein Gespräch, das ich geführt habe und dachte mir, hey, das wäre doch eine Situation, in die ich einen Protagonisten schmeißen kann, der ist nämlich tot. Jetzt haben wir es schon wieder.
Ja, vorhin ist schon wieder vorher. Ja, der Sarg wird getragen und Tote dann wieder aufsteht. Du hast jetzt erwähnt, was heißt nicht erwähnt, sondern gesagt, dass du dieses Mal einen männlichen Protagonisten hast. Mhm. Ja, jetzt muss ich fragen, dein erster Roman, da gab es eine Protagonistin. Erzähl doch mal über diesen Roman.
Genau, da geht es um eine junge Frau, die ist Musikerin, lebt in der Großstadt und so, es geht um ihre Probleme mit der Karriere, ist ja nicht so der einfachste Beruf, um sein Leben zu finanzieren und auch um ihre Männergeschichten und das ist so, aber es hat jetzt nicht so einen wirklichen Spannungsbogen, also es ist kein Krimi oder keine Mystery-Geschichte oder sowas.
Wie heißt denn dieser Roman?
Der heißt Die Schüchternheit der Pflaume.
Das ist jetzt aber ein für mich doch seltsamer Titel. Mhm. Was hat er zu bedeuten? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
Ich glaube, ich lese einfach erstmal ein paar Sätze aus dem Roman vor. Da kommt es nämlich vor, dann hat man so ein bisschen einen Zusammenhang. Also das ist gleich das erste Kapitel. Du kennst die mehlige Schicht, die eine frische Pflaume hat. Was sie matt macht und blassblau statt dunkel, diese dünne Schicht, dieses Anstandspuder überm tiefen Violett, die Schüchternheit der Pflaume. Wenn du die Pflaume anfasst, reibt sich diese Schicht ab und die Pflaumenhaut beginnt zu glänzen. Eine Tomate essen auf offener Straße, wie dich die Passanten ansehen, weil du beißt, saugst mit den Lippen der Zunge das Überfließen des kernigen Safts verhinderst, Tomatenkuss. Das saugende Geräusch beim Öffnen einer Kaffeepackung, die plötzliche Entspannung des Goldpakets, das Weichwerden des Kaffeepulvers, das beim Zusammendrücken das Geräusch von feuchtem Sand macht. Du wirst merken, wie interessant solche Quisquilien sein können. Mich begeistern Kleinigkeiten. Das Schöne ist überall und wichtig. Wer es nicht sieht, geht unter. Zugegeben, wer es sieht, auch. Bis hier mal. Also einerseits ist natürlich diese Schüchternheit der Pflaume, wie jetzt hier beschrieben, einfach dieses, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, Mehltau oder dieses
Zeug. Das ist auch nicht Mehltau, ist eigentlich eine Krankheit.
Ja, eben,
also das ist es nicht. Nein, ich weiß auch nicht.
Diese Schicht, also deswegen habe ich da eben diesen Begriff dafür erfunden, weil ich nicht weiß, wie das heißt, diese mehlige Schicht, dieses Helle, was man da an der Pflaume abreibt. Aber natürlich hat der Titel noch so anspielungsmäßig, denkt man natürlich mehr als an das. Also man könnte jetzt zum Beispiel an das Mädchen in dem Buch denken oder die junge Frau, sie ist ja eigentlich schon eine junge Frau. Oder allgemein an diese ganze Sinnlichkeit, die auch in dem Roman drin steckt. Von daher kann man den Titel ruhig auch viel deutlich lesen.
Also was mir jetzt aufgefallen ist, ist doch so, sage ich jetzt mal, außergewöhnliche Vergleiche, beziehungsweise konnte man das jetzt mit der Tomate richtig vorstellen, aber mir wäre das jetzt so, das so zu beschreiben, gar nicht eingefallen. Durch welche Autoren bist du beeinflusst?
Also diese Art zu schreiben kommt wahrscheinlich irgendwie aus der Lyrik, würde ich sagen. Aber auch gar nicht so sehr vom Lesen, sondern oft auch aus Wahrnehmungen, dass ich irgendwas sehe oder schmecke oder rieche und dann muss ich aufschreiben, wie das war, um das irgendwie weiterzugeben oder sowas.
Das sind also, du hast doch irgendwie so Notizzettel oder wie
arbeitest du? Ja. Ja, ich habe tatsächlich so eine Fresszettelsammlung. Das stimmt. Was man auch sagen muss, der ganze Roman ist natürlich jetzt nicht so wie ein Gedicht, also jetzt dieses erste Kapitel, das klang ja, als ob man eigentlich Lyrik vorliest. Später kommen dann auch Dialoge und die Leute tun irgendwas, nur so um die Hörer jetzt nicht abzuschrecken.
Ja, was tun die denn? Kann man da vielleicht noch eine Seite irgendwo rausgreifen? Kann ja auch nach der Musik sein, wenn die jetzt spontan keine...
Ja, ich suche da nachher noch eine raus. Das mache ich dann noch. Mhm. Du wolltest noch auf die Autoren eingehen.
Ja, genau, das wollte ich noch wissen, welche Autoren dich so beeinflussen. Das heißt also, man kann es vielleicht allgemeiner formulieren, welche Bücher liest du, was hörst du für Musik? Ich denke, das sind ja alles Dinge, die dann in solche Romane einfließen.
Ist unterschiedlich. Gerade lese ich ganz viele Japaner, so Haruki Murakami, Banana Yoshimoto, sagt dir jetzt wahrscheinlich alles gar nichts, oder?
Nein, sollte mir vielleicht was sagen, weil ich eigentlich Manga-Fan bin, aber sind ja keine Mangas.
Nee, sind's nicht. Ich weiß auch gar nicht so genau, was mich jetzt gerade daran so begeistert. Also gerade bei Murakami, der hat irgendwie immer so ein Schema in seinen Romanen, aber es wird mir trotzdem nie langweilig. Also ich bin immer noch am Forschen, was mich da jetzt eigentlich genau begeistert. Die Hauptfigur ist auch immer total ähnlich. Das ist immer so dieser zwischen 30- und 40-jährige antriebslose Typ. Eigentlich total langweilig. Aber ja, irgendwie hat mich das dann doch begeistert.
Der sich da durch Tokio treiben lässt.
Ja, genau. So ist es.
Und wie sieht es mit der Musik aus?
Ja, ich glaube, Musik beeinflusst mich sogar noch mehr als Bücher. Musik ist mir unheimlich wichtig. Manchmal frage ich mich auch so, okay, warum bist du eigentlich nicht Musiker? Wieso schreibst du? Aber dann, ich weiß warum. Weil ich für sowas wie eine Band oder so überhaupt nicht gemacht bin. Teamarbeit, furchtbar. Also ich kann schlecht mit Leuten zusammenarbeiten. Ich glaube, es würde mich wahnsinnig machen, wenn dann Leute unzuverlässig sind oder das anders haben wollen wie ich, der Perfektionismus und... Ja, beim Schreiben bin ich allein an meinem Schreibtisch, da kann ich machen, was ich will. Vielleicht ist das der Grund.
Jetzt muss ich doch ein bisschen einen Einwand bringen. Mhm. Es gibt ja auch Musikerinnen und Musiker, die Solisten sind.
Ja, das stimmt, aber dazu bin ich wahrscheinlich zu faul. Bei Musik muss man üben. Oh, und das ist schon schrecklich.
Ja, es gibt aber Leute, die sagen, man muss das beim Schreiben auch. Ich meine, du hast ja vorher erwähnt, bei diesem Treffen der jungen Autoren habt ihr auch irgendwo geübt, oder kann man das nicht so sagen?
Doch, schon, stimmt. Das stimmt schon, ja.
Gut, ich würde sagen, dann machen wir so wieder ein bisschen Musik und in der Zeit kannst du so einen Ausschnitt aus deinem der Schüchternheit der Pflaume raussuchen, was wir noch ein bisschen was von der Handlung kriegen. Jetzt wissen wir ja, was die Schüchternheit ist, diese mehlige Schicht auf der Pflaume. Aber ein bisschen Handlung dann.
Mosaik. 12 gut platzierte Membranen treiben das Schwirren der Stahlsaiten in den Saal. Mein Mund öffnet sich, eine Flügelspannweite weit. Mein Zwerchfell segelt an den Worten entlang. Ich stoße kontrollierte Halbsätze, halbkontrollierte Atemstöße, aufperlende Tontiraden und ein schmeichelndes Murren aus. Ein Wort nach dem anderen zerbirst. Alles fliegt. Der Saal schwelgt sich satt. Auch als die Stille wieder auf meiner Schulter sitzt, zehrt er gierig weiter. Die Menschen lagern als hungrige Wolke vor mir. Ich kann blind vor Scheinwerfern sie fühlen. Die Spannung im Raum zerbricht am ersten Klatschen. Der Regen des Beifalls wäscht mich in den Boden. Noch eine Zugabe wollen sie. Mein Kopf schwirrt und hallt. Das Saaldach ist meine Schädeldecke, denke ich, senke die Stirn und der Raum kippt mit, eine lärmgefüllte Kapsel, deren Inhalt bei jeder Bewegung durcheinanderfällt. Ich gebe eine zweite Zugabe, aber keine dritte. 9 Minuten später verabschiede ich mein Publikum, ich verlasse die Bühne, stecke mein Haar hoch und packe meine Sachen. Ich sehe auf meine Finger herab, die Linien auf meinen Fingerkuppen sind vom Spielen abgewetzt, wegpoliert und meine Hände riechen nach Metall. Ich könnte irgendwer sein, denke ich, selbst meine Fingerabdrücke verflüchtigen sich. Beim Gehen lasse ich mir einen Zigarillo geben, dann stehe ich draußen, der Bassmann lobt einen neuen Techniker, ich sprenge die Verkapselung meines Kopfs mit dem süßen Rauch. Ich rauche so selten, dass die Wirkung mich trifft wie ein plötzlicher Aufwind. Ich schnüffle am Stahlgeruch meiner Finger und gehe ein paar Schritte wie auf Lehwellen. Mir fällt ein Anzug auf, im Hintergrund lehnend, nicht rauchend, nicht trinkend. Männer kommen für gewöhnlich nicht im Anzug zu meinen Konzerten. Vielleicht sehe ich deshalb 2 Sekunden zu lange hin. »Darf ich Sie zu einem Getränk einladen?«, fragt mich der Anzug. In seiner steifen Frage schwingt eine Spur Amüsement mit. Der Mann weiß um seinen unpassenden Auftritt, er kokettiert mit ihm. Ich mustere sein glattes Gesicht. Er trägt sogar Manschettenknöpfe. Ich sage ja. Ich atme ein paar Perlmuttwölkchen in die Nachtluft aus. Ich sage, dass ich Hunger habe. Er neigt seinen Kopf gegen die Wölkchen, atmet sie ein. Er sagt, Sie sind ein zauberhaftes Unikum. Er sagt, kein Problem. Er sagt, an jeder anderen Frau hätte ich grünen Nagellack albern gefunden. Seine Komplimente wirken schnell und stark, die Lehwellen werden mächtiger. Ich werfe den Zigarillo weg, habe Besseres gefunden. Das sardische Restaurant ist ein einziges Mosaik. Seine Decken, Säulen und Böden sind ein Meer aus Steinchen. Die Mosaiken zeigen Ranken und Blütenmuster, Wildschweine und Vögel. Selbst die Tischplatten sind Mosaiken und ich beginne zu lachen, vor Freude über die Konsequenz. Der Kellner sieht prüfend auf die Uhr, als wir eintreten, nickt uns aber freundlich an einen freien Tisch. Mein Begleiter kennt die Weinkarte auswendig und kommentiert meinen Finger, der über die Roséweine rutscht. Stachelbeernote, leicht limonig, sagt er. Die blühenden Mosaiken beginnen sich sachte zu bewegen. Füllig, floral, expressiv, sagt er. Eine Elster lugt aus den Ranken und hüpft auf den Nachbartisch. Der schwarz-weiße Vogel äugt mich störrisch an, seine Augen sind polierte Steine. Korianderton, feine Schärfe, gewagter Abgang, sagt mein Begleiter. Ich halte die Tischkante fest. Hoffentlich langweile ich Sie nicht, sagt mein Begleiter. Nein, gar nicht, sage ich. Er habe den Beginn des Konzerts nicht verpassen wollen, komme direkt von der Arbeit, habe nur die Krawatte auf den Rücksitz geworfen und das Mobiltelefon versenkt. Und die Uhr abgenommen, bemerke ich, während ich meine Fingerspitze auf sein Handgelenk lege. Sein Arm ist kräftig und beinahe Zigarillo-braun. Die Form der Uhr zeichnet sich hell und glatt darauf ab. Sogar die Behaarung ist abgeschabt, wo sie saß. Ein zuckendes Lächeln, mein Begleiter wäre über die Berührung erschrocken, hätte sie ihm nicht im selben Moment gefallen. Ich nehme meinen Finger wieder weg. Was ich wissen wollte, weiß ich. Die Elster beginnt zu krächzen. Ich höre nicht hin. Stattdessen biete ich meinem Gastgeber das Du an. Er lächelt und wählt den Wein. Er kommt auf andere Restaurants zu sprechen. Er kennt ihre Interieurs, ihre Kundschaft, ihren Ruf. Er kennt überhaupt alles Kennenswerte dieser Stadt. Während er spricht, gehe ich auf Wanderschaft in seinem Gesicht. Seichtes Meerwasser wirft auf sandigen Grund, wenn Sonnenlicht es völlig durchdringt, dasselbe Muster, das er in den Augen trägt. Als ich wieder in die Mosaiken sehe, verschwinden die Schwanzfedern der Elster gerade zwischen den Blüten. Ich starre ihr hinterher, sie hat aufgegeben, sie wird petzen gehen. »Was schaust du an?«, fragt mich mein Gastgeber. »Ich starre ins Leere«, antworte ich und kehre in seine Augen zurück. Ich merke, wie hungrig ich bin, hungrig nach Neuem, nach den unbekannten Zügen meines Gegenübers, nach beliebigen Geschichten aus seinem Mund, nach einem sardischen Menü mit mindestens 3 Gängen und dem Charleston meiner Sinne in all dem. In diesem Zustand könnte ich meinem Begleiter endlos lange zuhören, wie er von Sherry und Venusmuscheln spricht, von Wertpapieren und Haifischbecken, von Espresso im Opernhaus. Das Essen schmeckt nach Sonne und Salzwasser. Mein Gastgeber isst kaum etwas. Er sieht mir beim Kauen zu. Er hält dünnes Hirtenbrot in der Hand und stellt eine Frage. Seine wasserblauen Augen forschen mich an. »Niemand isst mehr als seine Möglichkeiten«, sage ich vage ins Geschirrgewirr hinein. »Ich glaube, du kannst alles sein«, sagt er und betont das Du mit einem Lachen. Ob das ein Kompliment ist, weiß ich nicht. Dieser Mann konnte mich bereits 2 Stunden lang auf der Bühne beobachten, denke ich. Der Mehraugenblick kommt mir gefährlich nahe. Indessen tut auch der Wein seine Wirkung. Er sichelt durch meine Gedanken und schnippt die Ernte helmchenweise ins Feuer. Ich schwebe über meinem eigenen Kopf und blinzle in die wachsenden Flammen. Die Mosaiken beginnen zu knirschen, zu bröckeln. Mein Gastgeber winkt den Kellner heran und bezahlt. Die Wildschweine wühlen, die Vögel flattern, der ganze Raum ist in Aufruhr. Als wir gehen, rotiere ich als roter Heiligenschein um mich selbst. Mein Gastgeber wohnt in einem neobarocken Altbau. Eichenparkett und Marmorbad, am Ostbalkon hängen Azaleen. Er allein bewohnt das ganze Stockwerk. Seine Ledersofas riechen gut. Ich berühre sie mit möglichst großen Teilen meiner Haut, damit ihre Kühle mich ein Stück zurück auf den Boden bringt. Wir unterhalten uns gut. Das Gespräch tanzt als Silbernadel zwischen ihm und mir, Stich links, Stich rechts, der rote Faden und immer wieder sachte enger ziehen, die Sache sitzt. Als plötzlich ein Vogel zu singen beginnt, sind 4 Stunden vergangen, ohne dass wir es bemerkt haben. Für ein paar Minuten verlieren wir den Faden. Der Vogel zwitschert nicht, er stellt Fragen, denke ich. Vielleicht, sagt mein Gastgeber irgendwann, vielleicht sei es unsinnig, diese Wohnung zu halten. Er verbringe kaum Zeit hier. Er löst die Manschettenknöpfe und legt sie auf den Tisch. Trotzdem, murmelt er und öffnet die Balkontür trotzdem. Der Azaleenduft quillt als purpurne Wolke herein. Gefällt es dir? Fragt mein Gastgeber. Er beugt sich über den Tisch in den Purpur hinein, bis sein Hemdkragen vor mir schwebt. Er entzündet ein Teelicht. Nach einigen Sekunden erlischt es wieder. Es gefällt mir, sage ich. Er streicht ein neues Zündholz an, der Vogel fragt. Wenn ich genau hinsehe, fallen mir die Kratzer im Parkett auf, die lockeren Türgriffe, die abgestoßenen Kanten. Viele haben hier gewohnt, aber letztlich blieb die Wohnung leer, als warte sie. Ich frage mich, worauf. Die Augen meines Gastgebers werden dunkel, die sardische Sonne geht mitsamt den Mosaiken im Meer unter. Anstatt sich ein Glas Wasser einzuschenken, trinkt er direkt aus der Karaffe. In seinen Augen liegt jetzt eine Müdigkeit, die kein irdischer Schlaf zu kurieren scheint. Ich frage mich, ob die leere Wohnung ihn melancholisch macht oder ob seine Melancholie die Wohnung so leer erscheinen lässt. Er wiegt den Kopf zu einer unhörbaren Melodie. Er wartet, denke ich, er wartet wie seine Wohnung. Er wartet so sehr, dass ich meine Zunge in seinen Mund hineinschiebe, mitten in sein Warten hinein. Zum zweiten Mal hat er keine Zeit zu erschrecken. Seine Lippen öffnen sich, ich wandere durch seine Mundlandschaft. Seine Hände liegen irgendwo auf dem Leder, Meilen von unseren Zungen entfernt. Ob seine Finger sich verkrampfen oder lockern, sehe ich nicht. Ich lehne mich stärker gegen seine Brust. Mein Gastgeber atmet schwer, ein atmender Fels, denke ich, und ich das Meer in seinen Höhlen. Irgendwann höre ich, wie seine Finger sich vom Sofa lösen, wie sich feuchte Haut vom Leder schält. Ich fliehe. Das Parkett knarrt unter meinen Schritten. Ich hole meinen Mantel. Sehe ich dich wieder? Fragt der Mann am anderen Ende der Wohnung. Obwohl ich die Antwort kenne, sage ich nichts. Ich fühle mich wie ein schlecht getarnter Birkenspanner, ein hastiges Versprechen, ein hübsch gekleideter Fortsetzungsroman. Ich schließe die Mantelknöpfe. Der Mann nickt nur, seine Brust hebt und senkt sich. Geh erst mal.
Radio Free FM, die Plattform, heute zu Gast Fee Katrin Kanzler. Fee, vor der Musik hast du ja so einen schönen Text vorgelesen und mir hat es so richtig gut gefallen, wie du das auch vorgelesen hast, so richtig wie eine Lesung. Machst du auch Lesungen?
Ja, total gerne. Also demnächst habe ich zum Beispiel wieder drei in Stuttgart, in Karlsruhe und in Bonndorf, das ist irgendwo im Schwarzwald, ist jetzt leider für unsere Hörer ein bisschen zu weit weg, aber bestimmt auch mal wieder in Ulm.
Wo hast du in Ulm schon gelesen?
Beim Jastram war ich schon in der Buchhandlung, im Stadthaus war ich auch zweimal sogar und wahrscheinlich vergesse ich jetzt vielleicht noch eine Location irgendwann mal, aber so, das sind so die, die mir im Gedächtnis geblieben sind.
Was geht denn eigentlich bei einer Lesung so in einem vor? Kann man das sich wie so ein Konzert vorstellen? Oder wie ist das für dich?
Also vor der Lesung bin ich furchtbar aufgeregt. Das geht auch nie weg. Ich habe schreckliches Lampenfieber. Ist aber gar nicht schlecht, weil dann bin ich immer voll konzentriert. Während der Lesung bin ich voll im Text, da merke ich eigentlich gar nicht mehr so viel. Also gut, ich kriege mit, was im Publikum vor sich geht, freue mich, wenn ich so ein bisschen den Kontakt aufbauen kann. Ist tatsächlich auch ein bisschen wie Musik machen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass meine erste Romanfigur irgendwie eine Musikerin sein musste. Und danach bin ich immer total glücklich. Außer es geht mal total in die Hose, aber das passiert eigentlich selten.
Das kommt selten vor, ja. Und wie geht es dann so nach einer Lesung? Kommen da die Leute zu dir, reden die mit dir? Gibst du Autogramme? Wie geht es da?
Also teilweise wollen die Leute halt noch irgendwas wissen oder haben sich ein Buch gekauft und möchten einfach da eine Signatur reinhaben für die Tochter oder für wen auch immer sie es dann gekauft haben. Das ist relativ offen. Also ich hatte, glaube ich, noch nie eine Lesung, wo danach gar nichts mehr stattgefunden hat.
Was war denn so deine größte Lesung? War das auf einer Buchmesse oder?
Das dürfte in Frankfurt tatsächlich gewesen sein. Während der Messe in einem, jetzt habe ich vergessen, wie der Ort heißt. Naja, auf jeden Fall werden da während der Buchmesse, da ist ja die ganze Stadt dann voll mit Lesungen und da werden dann auch die jungen Autoren vorgestellt und innerhalb von so einem Programm durfte ich dann auch auftreten. Das war dann sicher eine von den Frankfurter Lesungen, ja.
Ja, das möchte ich noch ein bisschen wieder auf deine Biografie zurückkommen. Bei mir steht hier, du warst 2007 Stipendiatin des Klagenfurter Literaturkurses.
Das findet immer statt während der Tage der deutschsprachigen Literatur, wo auch der Bachmann-Preis vergeben wird. Die großen, die schon fertigen, richtigen Autoren, die lesen ja dann da immer im Fernsehen. Das kennt man, wenn man sich für Literatur interessiert. Viele Leute gucken sich das ja dann auch an. Und der Literaturkurs, das sind so die Nachwuchsautoren, die sich das alles mal aus sicherer Distanz anschauen dürfen, weil da geht es auch ziemlich zur Sache. Also da im Studio werden die ja ganz übel kritisiert auch teilweise. Also ich habe auch schon Autoren dann da heulend rausgehen sehen. Und aber wenn man noch zu den Kleinen, also damals habe ich ja dann noch zu den Kleinen gehört, dann kann man sich das einfach so mal im Studio anschauen und hat auch währenddessen Workshops und Gespräche mit den anwesenden Leuten, kann sich so ein bisschen den Medienrummel auch mal einfach anschauen und eine Lesung gibt es dann auch für die jungen Nachwuchsautoren. Ist auch ganz lustig, der Klagenfurter Literaturkurs wird in der Szene auch der Häschenkurs genannt.
Warum das denn?
Naja, sind die Kleinen, die da so nachkommen.
Ach so, wie ich manchmal zu den Schülerinnen sage, meine Häsle.
Genau so.
Und wie hat man sich das dann sonst so vorzustellen? Was habt ihr denn da so gemacht? Ich meine, einerseits sagst du,
wir haben
Lesung aber ich möchte da so ein bisschen noch mehr.
Wir haben auch einfach teilweise dann im Wörthersee gebadet und Eis gegessen.
Ja, genau.
Das klar. Ist
interessant,
und,
ja.
Am Ende gibt es dann immer ein großes Gelage in so einem wunderschönen Restaurant am Wörthersee. So eine Halbinsel ist das fast schon, wo dann die ganzen Literaten sitzen und sich ihren Weißwein einverleiben. Das ist natürlich auch schön.
Mir fällt was das Weiße Rössel ein. Da gibt es doch so ein Lied im Weißen Rössel am Wolf. Ach nee, das ist ja der Wolfgangsee. Ihr seid ja am Wörthersee. Sorry, jetzt habe ich es durcheinander gebracht. Ja, und im selben Jahr hast du noch einen Förderpreis gekriegt, Stadt Ulm. Mhm.
Genau, ja, das war der zweite Arschtritt. Das hat auch sehr gut getan.
Warum Arschtritt?
Ach, das ist immer ganz schön, ein bisschen Ansporn zu kriegen. Und dafür sind solche Preise natürlich immer super gut. Ja, hat mich wahnsinnig gefreut. Den habe ich gekriegt für die ersten Kapitel von dem Buch, von der Schüchternheit der Pflaume, das damals noch gar nicht geschrieben war. Es waren so diese ersten Kapitel. Ich wusste noch nicht so genau, was draus wird. Und die habe ich eingeschickt. Und dafür habe ich dann von der Stadt Ulm den Förderpreis gekriegt.
Und wie war der dotiert?
Der war mit 2000 Euro dotiert. Das schon nicht schlecht, so zwischendurch. Ja, genau. Und war auch mit Lesungen verbunden und hat einen auch hier so ein bisschen, also seither habe ich so das Gefühl, hier im Regionalen angekommen zu sein. Dann wissen so die Literaturleute so, das ist die und die. Mhm.
Wer hat den verliehen? War das da ein Gönner? Also den übergeben meine ich jetzt. Der verliehen ist was anderes. Also sagen wir mal so, wer hat ihn verliehen, wer hat ihn übergeben?
Also der Herr Gönner war anwesend, der hat mir den Preis aber nicht in die Hand gedrückt. Ein paar Worte am Anfang hat er, glaube ich, gesprochen. Da werden ja auch noch die für Musiker und Tänzer und sowas verliehen. Mhm. Also sind mehrere Leute. Und meine Laudatio hat Imre Török gehalten. Der ist auch Schriftsteller und ich denke, der war es dann auch, der es mir gegeben hat. Aber die beiden sind so die wichtigen Leute, die dann da auf der Bühne standen, wo ich mir dachte, boah, ja.
Vielleicht ist es unverschämt zu fragen. Ich frage trotzdem, du musst ja nicht antworten, was hast du mit den 2000 Euro gemacht?
Das kann man so gar nicht wirklich sagen. Die sind einfach in meine Ersparnisse eingeflossen. Tue mit Geld meistens das, dass ich mir Freizeit erkaufe oder schaffe. Also ich arbeite nur Teilzeit, so dass ich quasi 50% meiner Zeit dann für die Kunst haben kann.
Radio Free FM, die Plattform, bei uns zu Gast Fee Katrin Kanzler. Fee, du hast vorher so erzählt, dass die 2000 Euro dir so ein bisschen in dein Ersparnis eingeflossen sind und damit du dir das leisten kannst zu schreiben, neben deiner Beschäftigung, du hast gesagt Teilzeit. Was arbeitest du denn?
Ich arbeite an einem Gymnasium als Lehrerin.
Welche Fächer und wo hast du studiert?
Ich unterrichte Ethik, manchmal Philosophie, Englisch und ich habe in Tübingen und ein bisschen in Stockholm studiert.
Warum hast du dich für diese Fächer entschieden? Und Stockholm ist ja auch nicht gerade der nächste Ort, an den man denkt, um jetzt bei Englisch vielleicht eher, aber bei Philosophie?
Also die Philosophie habe ich ausgesucht, weil das ein Fach ist, das gab es an meiner Schule nicht. Ich war in Weißenhorn auf dem Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium und dann war das für mich irgendwie so was ganz Neues, Aufregendes, das wollte ich einfach machen, war auch nie selber im Ethikunterricht, obwohl mir das wahrscheinlich viel eher gelegen hätte als der Religionsunterricht und dann dachte ich, okay, das studierst du und dann brauchte ich noch ein zweites Fach und Deutsch wäre natürlich auch schon super gewesen für mich, so mit Literatur. Aber ich war vernünftig genug, es nicht zu studieren, weil es immer diese wahnsinnigen Korrekturarbeiten hat. Dann ist Englisch noch ein bisschen erträglicher.
Ja, man hört immer die Deutschlehrerin oder Deutschlehrer klagen, wenn immer wieder vor allem Abitur ist.
Ja, zu Recht, aber auch zu
Recht. Wenn man dann 30 Mal irgendwelche, sage ich jetzt mal, Ergüsse leben
gut, und muss. Stockholm hast du ja noch gefragt, das war eigentlich eher so ein Zufall, das kam so, ich habe mir angeguckt, okay, was hat Tübingen für Erasmus-Austauschplätze? Und so die am Mittelmeer und so, die waren alle schon vergeben. Und dann habe ich da gesehen, Stockholm gibt es einen Platz, den will irgendwie keiner haben. Okay, den nehme ich.
Ist in Stockholm so als Stadt?
Ist toll, ist klasse. Also man sagt ja, es sei die kleinste Großstadt der Erde oder sowas. Das stimmt irgendwie. Es ist wunderschön mit ganz viel Wasser und ganz viel Grün dazwischen. Also mir hat es wirklich gut gefallen.
Wie sind so die Leute da?
Freundlich, ruhig, so schon ein bisschen der Klischee-Schwede, kann man schon sagen. Ich muss aber auch zugeben, dass ich in der Zeit gar nicht so wahnsinnig viel studiert habe, sondern mehr die Stadt angeschaut, ein bisschen die Sprache gelernt, viel spazieren gegangen, einfach mir die neue Welt angeguckt dort oben.
Du kannst also so ein bisschen Schwedisch.
Ja, mit ein paar Liter.
Was mich jetzt interessiert, die 2000 Euro, die reichen ja zur Finanzierung von Teilzeit nicht arg weit. Was steuert denn im Moment dazu bei?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich vom Land Baden-Württemberg für dieses Jahr das Jahresstipendium bzw. ein halbes Jahresstipendium gekriegt habe, was sich ja ganz gut mit dem Halbzeitjob auch verträgt. Das hilft natürlich auch sehr.
Ja, und jetzt muss ich auch nochmal fragen, so dein Unterrichten und dein Schreiben, wie beeinflusst sich das gegenseitig? Tut es das nicht? Und wenn ja, wie?
Was es auf jeden Fall ist, es ist ein toller Ausgleich, weil Schreiben ist ja einerseits so eine sehr einsame Arbeit, wo man ganz viel im stillen Kämmerlein sitzt, außer auf den Lesungen, da trifft man dann auch mal Leute, wo so ein bisschen Leben dann in der Bude ist und man ein bisschen sein Publikum trifft, sonst ist es schon recht einsam und ich feile da so vor mich hin und hirne da alleine herum und in der Schule, da ist dann einfach bang, da geht's los und da wird rumgeschrien und da sind die Kinder und die jungen Leute und das tut echt gut dann auch irgendwie.
Das ist also so ein Ausgleich, so ein Anker, wie kann man das nennen?
Ja, ich glaube schon. Also ich hätte ja zum Beispiel auch irgendwie in den Journalismus oder irgendeine andere schreibende Zunft gehen können, aber ich glaube, es hätte mir nicht so gut getan, wenn ich dann da schon wieder am Schreibtisch sitze und mich immer noch mit Texten so sehr befasse, dann lieber so was ganz anderes.
Ja, Journalismus kann ich mir dann ja als hektische Sache vorstellen. Das ist ja dann nicht wirklich so ein Ausgleich zum Unterrichtsdasein. Radio Free FM, die Plattform. Bei uns zu Gast Fee Katrin Kanzler. Fee, ich habe in deiner Biografie oder in meinem Spickzettel, nenne ich es jetzt mal, auch gelesen, du zeichnest auch.
Unheimlich gerne zeichnen und malen. Ist auch so eine Art Ausgleichshandlung zum Schreiben, weil ich beim Schreiben so total perfektionistisch und verbohrt teilweise an meinen Texten, aber beim Zeichnen und Malen kann ich auch einfach mal schmieren. Das tut dann ganz gut.
Und wie beeinflusst das Zeichnen jetzt meinetwegen deine literarische Arbeit?
Also die gestalterischen Prozesse, die sind schon irgendwie vergleichbar. Dass es mir einfach Spaß macht, Dinge zu strukturieren, das ist dasselbe im Text wie im Zeichnen oder Malen.
Weil deine Vergleiche, die sind mir zum Teil doch, ja, jetzt mal im positiven Sinne ungewöhnlich vorgekommen. Wie entstehen solche Vergleiche?
Ja, es ist auch so, dass meine Hauptfigur in dem Buch hier Synästhetin ist und ich habe das versucht wiederzugeben, wie so eine Person Dinge wahrnimmt. Das ist natürlich unterschiedlich von Synästhet zu Synästhet, aber daher kommt das auch. Also ich kenne das auch selber. Ich habe das so in gewissem Maße, dass dann Buchstaben oder Zahlen Farben haben, dass ich gehe unheimlich gerne tanzen, weil Musik für mich fast so eine optische Wahrnehmung auch ist.
Also Synästhesie kann auch sein, dass man sagt, okay, die Zahl 2 schmeckt jetzt nach Erdbeere.
Nee, tut sie nicht, aber...
Bei dir nicht?
Nein, bei mir nicht. Meine 2 ist eher so eine ganz helle, unscheinbare Farbe. Die 3 ist rot, die könnte vielleicht so einen leichten Erdbeergeruch haben.
Ja, war jetzt nur ein Beispiel. Ich bin nicht der Synästhesie mächtig. Vielleicht weiß ich es nur nicht. Das könnte ja auch sein. Jetzt so als Abschlussfrage, wenn man sich jetzt mehr für dich interessiert, was du machst, vielleicht auch deine Termine für Lesungen und so weiter, wie kann man sich über dich informieren?
Also man kann mich entweder auf Facebook suchen und wenn man Facebook hasst, dann kann man auch einfach auf meine Webseite gehen, das ist mir sogar noch lieber. Die ist www.ferry-club.de. Ferry Club, das ist ein, also das kommt daher, dass ein Club eine Disco in meinem Buch so heißt, also wie die Fee auf Englisch auch, das ist dann gleich noch eine Anspielung auf meinen Vornamen, das ist super. Ferryclub.de, da findet man Tagebucheinträge, Termine, bisschen was zu meiner Biografie und so weiter.
Also Fairy mit AI.
Genau, richtig,
Fairy,
ja.
Fairy wie das Märchen. So.
Genau.
So. Fairy Tale ist ja so Elfengeschichten. Also Fairy Club, fairy-club.de.
Genau, so ist es.
Ja. Dann danke ich dir. Das war eine sehr interessante Stunde mit dir. Auch der Text, deine Lesung, das hat mir richtig gut gefallen.
Ja, ich danke.
Danke, dass du da warst. Und das war die Plattform bei FreeFM. Und am Mikrofon war Rudi Arnold. Tschüss, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.